Den Papa.
Hä?
Der Papa sagt jetzt auch Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge.
Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu einer weiteren Folge auf unserem Podcast-Channel Freiheit Leben und zur Folge 3 von der Rubrik Let's Cash. Und ich darf zu dieser natürlich Folge unseren Finanzguru.
Finanzguru? Oh, das ist ein sehr großes Wort, Flo.
Ja, ist ein sehr großes Wort, es tut mir auch leid. Wir dürfen, oder ich darf mit euch zusammen, mit dir zusammen, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, den Björn begrüßen. Hallo, BJ.
Hallo, Flo. Ja, grundsätzlich das Thema Finanzguru, das, boah, ich würde mich, glaube ich, nie so sehen. Einfach aus dem ganz einfachen Aspekt, wenn du etwas verstehst, merkst du wieder, wie unwissend du bist. Und beim Thema Finanzen habe ich auch sehr, sehr viele Potenziale noch. Natürlich bin ich vielleicht auf einem anderen Weg schon als der ein oder andere, aber ich würde mich niemals hingehen und, oder ich hoffe niemals, das gebe ich mir jetzt halt mit für die Jahre danach, mich als Finanzguru zu bezeichnen, dann ja. Wäre sehr, sehr, sehr spannend. Aber ja, lass trotzdem drüber sprechen, weil ich habe nämlich heute spannende Themen nochmal mitgebracht. Wir haben ja mal über das Thema Denkfehler gesprochen. Ich würde es gerne noch vertiefen, weil ich noch den ein oder anderen Aspekt euch mitgeben möchte, was so die ein oder andere Entscheidung mit sich bringt und was man dabei einfach auch bedenken könnte.
So, und ich habe direkt zum Anfang eine Frage an dich, Björn.
Ja?
Wie geht's dir?
Mir geht's sehr, sehr gut. Doch, mir geht's sehr gut. Ja, ich hatte eine sehr anspruchsvolle Woche hinter mir. Vor allem mit dem Thema Depression durfte ich mich auseinandersetzen in unterschiedlicher Art und Weise. Dazu bringen wir auch noch demnächst eine Folge dann raus. Und jetzt soll's aber erstmal ums Thema Finanzen gehen. Flo, wie geht's dir?
Ja, das glaube ich dir gern. So, Leute, Forza ist fertig runtergeladen. Ganz liebe Grüße. Mir geht's auch gut. Ich freue mich drauf. Und ja, es hat jetzt tatsächlich in dieser Folge keinen Platz, über deine Woche zu sprechen. Aber wir werden drüber sprechen, ganz, ganz wichtig. Aber es ist eine Finanzfolge, deswegen let's cash. Und hier kommt der Einspieler.
Bevor wir starten, hier nochmal ein wichtiger Hinweis für euch. Dies stellt keine Finanzberatung dar, sondern wir berichten hier aus unseren eigenen Erfahrungen in Bezug auf Geld.
Und wir legen los.
So, beim Thema Finanzen ist es extrem wichtig, rational zu bleiben. Doch rational bleiben, das fällt uns schwer, Flo. Das, glaube ich, kannst du dir vorstellen. Das menschliche Dasein ist nicht immer so rational, wie man vielleicht das auch im ersten Moment denkt. Und es ist aber einfach ein ganz wichtiger Aspekt im Thema Finanzen.
So, erste Frage an dich, Björn. Was heißt rational? Also ich weiß es, aber erklär's.
Na gut, es geht ja grundsätzlich im Thema Finanzmarkt um Emotionen. Also Emotionen irgendwo unter Kontrolle halten. Das heißt, dass du nicht sofort dann aufgrund unterschiedlicher Faktoren, ich sag mal, wenn deine Emotionen hochschießen, du siehst, eine Aktie ist gerade im großen Minus, dass du sofort dann sagst, nein, die muss ich jetzt loswerden, die verkaufe ich. Und das ist so dieses, irgendwo immer wieder diesen langfristigen Effekt im Hinterkopf zu haben und nicht einfach aus einer Emotion zu handeln. Und das geht mehr eben in Richtung dieses rational bleiben, irgendwie beruhigter bleiben, besonnener bleiben. Das beschreibt es eigentlich ganz gut.
Also kann man pauschal sagen, dass rational einfach heißt, mit wenig Emotionen beziehungsweise gar keine Emotionen und Dinge nüchtern zu betrachten, um das auf den Punkt zu bringen.
Genau. Und vielleicht auch darüber hinaus, ich sag mal, ja, lass direkt reinschauen, dann versteht uns noch besser. Also so ein großer Effekt, den wir haben, ist der Anker-Effekt. Darüber hatte ich auch schon gesprochen. Beim Anker-Effekt spielt natürlich auch dein Umfeld eine große Rolle. Und jetzt sind wir im Thema eben dieses Rationalbleiben. Bedeutet, wenn du jetzt ein Umfeld hast, wir nehmen es mal davon an, vielleicht lebst du mit deinen Großeltern zusammen oder die sind in der Nähe, vielleicht auch mit deinen Eltern und die selber wohnen auch in einem Eigenheim. Ich weiß, in der jüngeren Generation ist das Thema Eigenheim mehr und mehr in den Hintergrund, weil es einfach gar nicht mehr so einfach ist von der preislichen Situation her. Aber ich sag mal, da haben wir schon ein sehr großes Denken in Deutschland und vielleicht, wie gesagt, auch in deinem direkten Umfeld, die das Eigenheim als große Investition ansehen. Das heißt, das allergrößte Ziel ist eigentlich, ein Eigenheim zu bekommen, das dann sein Leben lang abzubezahlen. Und das ist eigentlich so das Ultra. Ich weiß nicht, Flo, hast du sowas schon mal gehört? Wurde dir schon mal sowas mitgegeben oder hast du davon gar keine Erfahrung gehabt?
Naja, also ich bin ja bei meinen Eltern aufgewachsen in einem Haus, in einem Einfamilienhaus. Und dementsprechend kenne ich das auch so. Also ich kenne das, dass man sagt, okay, man hat sein Eigenheim, sein Haus und da wohnt man und das ist so das Ziel. Man geht zum Studium raus, holt sich oder mietet sich eine Wohnung und dann irgendwann gründet man eine Familie mit 3 Kindern, 2 Jungs, ein Mädchen, holt sich ein Haus und dann lebt man da sein Leben lang.
Und mir geht es jetzt gar nicht darum, ob das jetzt gut oder schlecht ist, das kann jeder für sich selbst entscheiden. Mir geht es jetzt wirklich mehr um das Thema Investment-Aspekt. Und was man einfach vergisst, ist, also ich hole eine Immobilie. Natürlich kann ich das Ganze ja auch vermieten. Dann reden wir mehr über ein Investment. Aber wenn du selber darin wohnst, aus unterschiedlichen Faktoren, ist das in meinen Augen kein Investment. Und das darf man einfach nicht vergessen, dass du nimmst ja auch eine bestimmte Höhe an Kredit auf, um dir das Ganze dann leisten zu können. Das heißt, du zahlst dein Leben lang ab. Dann hast du ja unterschiedliche Faktoren oder Geld, das nochmal da rein investiert werden darf. Du hast unterschiedliche Steuern, die abfließen. Teilweise auch, wenn du eben selber drin wohnst, kannst du eben Steuern nicht absetzen, wie es jetzt wäre, wenn du eben eine Immobilie vermietest. Also kurz zusammengefasst, Immobilie als Investment sehen ist sehr, sehr schwierig. Aber wenn jetzt eben du aus einer Familie kommst, wo eben das Thema Immobilie als Investment angesehen wird, wo du selber drin wohnst, ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass du das auch so denkst oder empfindest. Anderes Beispiel, Thema Sparbuch.
Lass mich ganz kurz da reinschießen. Ich habe nämlich, und da würde ich gerne mit dir drüber diskutieren, es ist ja schon eine Investition mit oder in Sachen, die dann mir wichtig sind. Beispielsweise ist es dann eine Investition in wieder Emotionen, die wir ja davon klar trennen wollen. Eine Investition in Freiheit, in vielleicht auch Unabhängigkeit, in ein Eigenheim, wo ich einfach selber der Bestimmer bin. Und wenn ich diese Bedürfnisse habe, kann das ja grundsätzlich als Investition gelten.
Ja, ich halte jetzt einfach mal da entgegen. Was bedeutet das? Also wir sehen jetzt ja gerade nicht nur den finanziellen Aspekt. Wir gehen jetzt ja darüber hinaus, Flo. Ich versuche mal, was dagegen zu halten. So, was bedeutet das denn, ein Haus sich kaufen? Grundsätzlich ist es erstmal eine Verbindlichkeit. Das heißt, du hast etwas und das zahlst du ab. Das heißt, es kostet dich Geld. Und es verliert auch teilweise an Wert oder auch nicht. Das kommt auf die Region drauf an. Das heißt, keine Ahnung, Beispiel, meine Großeltern kommen aus dem Ruhrgebiet. Dort damals waren die Preise relativ gut. Die sind jetzt über die Jahre hinweg gesunken. Größere Arbeitslosigkeit und so weiter. Verwahrlosung eigentlich von Innenstädten. Und der Hauspreis ist dadurch gesunken. So, das heißt, wir reden hier über ein Verlustgeschäft. Ganz hart gesagt. Und ja, natürlich, du kannst es dir einrichten. Die Frage ist immer nur, zu welchem Preis. Was passiert denn, Flo, wenn du irgendwann mal den Arbeitgeber wechselst oder Arbeitgeberin?
Ja, dann folgt dadurch wahrscheinlich auch ein Ortswechsel.
Aha.
Das heißt, ich muss oder ich darf die Immobilie in dem Moment verkaufen oder aufgeben.
Oder du nimmst überhaupt nicht den Job wahr, weil du dir denkst, hey, ich habe diese Immobilie. So, und jetzt reden wir über das Thema Freiheit. Und du sagst mir gerade im Jahr, ich habe Möglichkeiten, das selber zu gestalten. Das hinterfrage ich jetzt einfach mal, ob das nicht auch im Mietwohnrecht möglich ist. Auf der anderen Seite, ich glaube einfach, dass sehr viele Verpflichtungen einem Eigenheim auch nachkommen. Und das wird in meinen Augen sehr, sehr klar auch unterschätzt, weil es einfach als etwas so Positives in Deutschland dargestellt wird. Ich hinterfrage es einfach nur. Ich sehe Positives, ich sehe aber auch Negatives. Das ist so meine kurze Meinung, die ich dazu geben möchte. Aber ich sehe es jetzt einfach mal aus finanziellen Aspekten, Flo. Und da ist es für mich eine sehr klare Verbindlichkeit.
Ich bin sehr, sehr klar bei dir. Also ich habe jetzt auch ein bisschen drüber nachgedacht. Natürlich, bei mir spielt es definitiv eine Rolle, dass ich eben mit meiner Familie aufgewachsen bin und dass meine Eltern jetzt seit, glaube ich, über 25, 30 Jahren eben in dieser Stadt wohnen und einfach sagen, hey, das ist halt mein Haus so. Und da steckt natürlich sehr viel Emotionen mit drin, sehr viele Erinnerungen auch an dieses Haus. Und ich habe mich auch mal gefragt, was passiert denn, wenn meine Eltern mal nicht mehr sind? Was passiert dann mit diesem Haus? Weil man hat ja so viel Emotion dabei und so viele Erinnerungen dran. Was passiert denn danach? Und diese Verpflichtung bzw. diese Verbindlichkeit und diese Nicht-Unabhängigkeit, dementsprechend Gebundenheit an diesen Ort, das schränkt ja auch wieder ein so. Also wenn wir jetzt über den Begriff Freiheit sprechen, dann ist ja eine Immobilie oder ein Haus, in dem ich selber wohne, das ich mir gekauft habe, beziehungsweise wo ich dann auch einen Kredit aufgenommen habe, dann ist das eine Verpflichtung, von der ich mich ja auch nicht so einfach dann lösen kann. Also unter dem Freiheitsbegriff bin ich voll und ganz bei dir, weil man nicht mehr so spontan sein kann.
Jetzt haben wir dieses Thema Immobilien doch noch näher angeschaut, aber ich verstehe es, ich finde es auch wichtig, weil es für viele eine große Rolle spielt. Ich sehe Vor- und Nachteile, ich denke, jeder darf es für sich selber entscheiden, aber hinzugehen und sagen, Immobilien, in denen ich selber wohne, als Investment anzusehen, halte ich immer noch für sehr, sehr schwierig, bin ich ganz ehrlich. Vielleicht sammle ich neue Erfahrungen und sehe das irgendwann anders oder ich werde noch überzeugt, aber bisher bin ich davon nicht so sehr überzeugt. So, aber Thema Anker-Effekt geht darüber hinaus. Das heißt, Beispiel, auch in deinem direkten Umkreis geht es darum, das Sparbuch wird als wichtig angesehen oder hey, du darfst zur, weiß ich nicht, zu der und der Bank hingehen und bei dem Berater dich beraten lassen. Und das geht dann sozusagen von Generation zu Generation, weil eben Erfahrungen damit gesammelt wurden. Das ist genau dieser Anker und das wird weitergegeben. Oder Beispiel, Dotcom-Blase. Das heißt, viele Menschen oder einige dann auch im höheren Alter sprechen sehr, sehr schlecht über Aktien, weil sie vielleicht selber schlechte Erfahrungen gemacht haben. Dotcom-Blase ganz kurz. Hier wurde dann relativ viel Geld in einzelne Aktien reingesteckt, auch in die Telekom-Aktie. Und die ist eben extrem gesunken bzw. gefallen. Und dabei gab es große Kursverluste. So, Thema Diversifikation. Nicht so sinnvoll, bin ich ganz ehrlich. Aber das sorgt vielleicht dafür, dass manche dann eben diesen Aktienmarkt als extrem risikoreich ansehen und dann eben von so einem Investment dann eben abraten. Kurz zusammengefasst übrigens, die Telekom-Aktie ist wieder auch gestiegen, also kommt immer auf deinen Einstieg drauf an. Und ja, das beschreibt es. Und die Frage ist doch letztendlich, du verlässt dich auf die Meinung von anderen. Aber sind diese wirklich Experten zu dem jeweiligen Thema? Und das wollte ich gerade eben auch andeuten im Thema Immobilien, dass ich auch nicht der Experte dafür bin, sondern ich habe unterschiedliche Faktoren gehört, aber ich würde mich nicht als Experte für Immobilien bezeichnen. Deswegen immer alles kritisch sehen, wenn jemand etwas sagt und hinterfragen. Nächster Punkt. Und da sind wir jetzt genau in dieser Kompetenz drin. Eigene Fähigkeiten überschätzen. Bedeutet, wir haben hier einzelne Personen, die ihre Informationen, die sie erhalten haben, überschätzen. Keine Ahnung, du liest in der Zeitung etwas und ja, denkst, hey, ich weiß alles über diese Aktie. Ich weiß doch alles über dieses Unternehmen. Weißt du das wirklich? Sei ehrlich zu dir. Und auf der anderen Seite denken sie dann auch, ich kann den Vergleichsindex schlagen. Ich hatte zum Beispiel neulich ein ganz spannendes Gespräch, wo eben jemand mir erklärte, er setzt auf Einzelaktien und ja, er schafft es locker, diesen Vergleichsindex, also in dem Fall den DAX, zu schlagen. Kurz zusammengefasst, ja, Stand jetzt hat er es geschafft. Die Frage ist immer der Langfristigkeit. Und ja, natürlich können Einzelne auch einen Index schlagen. Das möchte ich überhaupt nicht sagen. Das funktioniert. Auf der anderen Seite, die große Masse wird das nicht erreichen. Das darf einfach klar sein. Und es bildet ja immer diesen Durchschnitt. Und deswegen sage ich, grundsätzlich passives Investment, also in ETS, was auch nicht immer so super passiv ist, weil du entscheidest dich auf unterschiedliche Gebiete. Also Beispiel MSCI World ist sehr USA-lastig. Damit entscheidest du dich auch. Also super passiv finde ich es nicht. Aber das Ganze läuft ja an sich, du weißt es, Flo, Thema Sparplan. Du zahlst regelmäßig im Monat darauf ein. Und ja, das investiert, sage ich mal, für Jahre für sich und läuft einfach vor sich hin und hat da nicht so viel Aufwand. Und man hat eben auch nicht dieses Ermessen, hey, ich schlage den Index. Ja, das schaffen eben auch wenige Fondsmanager. Gehört auch noch dazu. Also viele Fondsmanager, die schaffen dasselbe eben auch nicht, diesen Index zu schlagen. Hinzu kommt ja auch noch, dass hier einfach mehr Kosten anfallen. Das heißt, sie dürften eigentlich eine deutlich höhere Rendite erzielen, die der Index letztendlich erzielt.
Kurze Unterbrechung, um einfach Danke zu sagen. Danke, dass du diese Folge und den Podcast Freiheit Leben hörst. Wir haben jetzt nach 12 Monaten eine Download- und Stream-Zahl von 8.300 erreicht und davon bist du ein ganz, ganz wichtiger Teil. Deswegen vielen, vielen Dank, dass es dich gibt, dass du weiterkommen möchtest und den Podcast als Grundlage dafür nutzt. Vielen Dank und ich wünsche dir noch ganz, ganz viel Spaß mit der weiteren Folge.
So, dann haben wir den berühmten Quarterback Monday, Spielerfehlschuss oder Rückschaufehler. Ja, das, ich sag mal, da haben wir auch relativ viele, die so in Richtung Crash-Propheten unterwegs sind. Das heißt, sie kündigen eigentlich jedes Jahr voraus, dass übrigens dieses Jahr soweit ist, dass eben die Märkte einstürzen werden. Ja, also grundsätzlich zusammengefasst, statistisch werden sie auch irgendwann recht haben mit ihren Aussagen, wenn sie es jedes Jahr aufs Neue sagen, weil einmal im Leben statistisch gesehen kommt es eben zu einem Finanzcrash. Das heißt, dir wird das wahrscheinlich auch passieren oder ist dir vielleicht schon passiert. Corona-Pandemie hatten wir so den letzten. Und ja, das beschreibt so eigentlich das. Und natürlich werden diese Crash-Propheten irgendwann recht haben. Auf der anderen Seite, das passiert natürlich nicht ständig. Und die Frage ist, ist das Ganze sinnvoll? Und grundsätzlich wird eben sehr gerne auch gedacht, dass Dinge, die in der Vergangenheit aufgetreten sind, sich wiederholen müssen. Das kann stimmen, muss aber nicht. Und das ist ganz wichtig, das mal zu reflektieren. Und deswegen bitte ein bisschen vorsichtiger sein, wenn ihr da einen großen Crash-Propheten gehört habt, der euch erzählt, was alles jetzt wieder demnächst einkracht. Ein bisschen reflektieren. Auf der anderen Seite schadet es sich nicht, genau sich vor solchen Risiken, ich sag mal, zu schützen. Also bedeutet auch in Wertanlagen zu investieren, die eben genau nicht korrelieren mit dem Aktienmarkt. Also Beispiel Gold ist eine Möglichkeit und das kann ich jetzt aus eigenen Erfahrungen eben sagen, dass das eben nicht korreliert und dass eben dann vor allem in Krisenzeiten wächst zum Beispiel der Goldpreis. Bitcoin aktuell korreliert noch sehr stark mit dem Aktienmarkt. Mal gucken, wie sich das noch entwickelt, ob irgendwann dann auch das erkannt wird als eben auch digitales Gold. Mal gucken. Ich bin sehr gespannt und als Extrembeispiel, um das einfach mal nachvollziehen zu können, dass eben, wenn ich alles auf eine Karte setze und dann kommt es mal doch zu so einem Crash. Das kann natürlich auch extrem große negative Folgen haben. Größtes Beispiel, und das wird jeder jetzt kennen, 9/11. Riesenfolgen, weil niemand damit gerechnet hat. Und das ist eben noch nicht in der Vergangenheit aufgetreten. Und es kam trotzdem. Und das ist eben genauso so ein Phänomen, wo es einfach wichtig ist, ich sag mal auch, sich mit solchen Extremen auseinanderzusetzen, weil es einfach sehr großen Impact hat, wenn es dann doch passiert.
Kann man jetzt pauschal sagen, dass eine breite Diversifikation und eine Investition in sehr viele Märkte sinnvoll ist?
Ja, also das auf jeden Fall. Also grundsätzlich versucht bitte breit zu diversifizieren. Natürlich legt ihr irgendwo auch Wetten fest. Also ich sag mal, wenn ich auf einen, ich habe selber auch Emerging Markets beigestreut und natürlich ist das auch irgendwo eine Wette, die dann platziert ist auf bestimmte Regionen wie China, wie Indien, wie Südafrika, wie Südamerika. Ja, auf der anderen Seite, du kannst ja auch die Welt so abbilden. Und klar, du hast unterschiedliche Gewichtung, da hast du deine Wette, aber du platzierst dir diese Wette so, dass du niemals rausgehst komplett. Und das ist eigentlich entscheidend beim Thema Investment zu verstehen. Du setzt letztendlich Wetten ab in unterschiedliche Bereiche, aber sicherst dich so ab, egal was irgendwann eintrifft, dass du eben nie Knockout bist, sondern dass es konstant vorangeht. Und das funktioniert und deswegen ist es einfach sinnvoll, sich breit aufzustellen, breit zu diversifizieren, auch unterschiedliche Asset-Klassen ins Portfolio einzustreuen. Also was sind unterschiedliche Asset-Klassen? ETFs sind eben in Richtung Aktien und du hast natürlich auch die Möglichkeit, ich sage mal, mit Kryptowährung zu agieren, kurz Kryptowährung relativ risikoreich, Gold, du kannst in Rohstoffe investieren. Also es gibt einfach sehr viele Möglichkeiten, die du hast und es lohnt sich auf jeden Fall, da sich einfach breiter aufzustellen. Verluste übergewichten, das ist so der nächste Punkt, geht letztendlich darum. Also wir wissen jetzt, dass ein MSCI World 7% durchschnittlich jährlich erzielt. So, das sind letztendlich diese langfristigen Chancen, die wir haben. Aber was ganz schnell vergessen wird, ein Aktienmarkt, der schwankt extrem. Das heißt, es kann auch mal sein, dass du plötzlich bei -20% bist. Und da kriegen eben der Großteil irgendwie Flatter und haben dann ganz große Sorgen. Hey, oh Gott, ich muss jetzt unbedingt verkaufen. Immer daran denken, in dem Moment, wenn du verkaufst, dann realisierst du erst. Und wenn du es dann eben doch schaffst zu halten und eben diesen langfristigen Effekt siehst, dann kann es etwas sehr, sehr Positives sein. Deswegen, Verluste werden einfach sehr, sehr schnell übergewichtet. Bitte versucht da mehr diese langfristige Perspektive zu sehen. Herdenverhalten, nächstes spannendes Beispiel. Statistisch gesehen, und da sind wir so in diesem Thema Investment drin, hat jeder deutsche Bundesbürger eine Renten- oder Lebensversicherung. So, ich versuche jetzt mal nicht zu sehr über das Ganze zu ranten. Aus finanztechnischer Sicht macht das nicht so viel Sinn. Es kommt sehr darauf an, außer du hast sehr, sehr, sehr wenig Einkommen, dann können wir darüber sprechen. Aber grob zusammengefasst macht es eigentlich relativ wenig Sinn, dass man das hat. Aber, wie gesagt, statistisch gesehen, jeder deutsche Bundesbürger hat statistisch gesehen eine Renten- oder Lebensversicherung. Ja, die entscheidende Frage ist doch, wo erzielt man auch die meiste Rendite? Ist das wirklich da, wo alle mitgehen? Beispiel Bitcoin. Am Anfang haben sehr wenige eben das Ganze, diese Asset-Klasse als spannend empfunden und investiert. So, jetzt sind die Preise extrem gestiegen, jetzt gab es große Gewinne. Irgendwann kam mehr und mehr dazu. Das heißt dann, ich sag mal, diese Rendite-Chance sinkt einfach. Auf der anderen Seite natürlich ist noch ein Riesenpotenzial in Bitcoin selbst drin. Und das funktioniert aber ehrlich gesagt auch mit jeder Asset-Klasse. Und wenn wir jetzt die größten Aktien nehmen, die so bekannt sind, also ich sag mal hier Microsoft, Apple, Nvidia, wenn wir jetzt von denen sprechen, ja natürlich hat einfach ein sehr, sehr großer Teil da schon rein investiert und sie sind sehr hoch bewertet. Auf der anderen Seite ist immer die Frage, vielleicht steigen sie ja trotzdem weiter. Also das ist immer so ein Abwägen, in welche Richtung man geht. Die Frage ist nur, willst du wirklich Durchschnittlichkeit und was bedeutet durchschnittlich? Und hier klar, 7% MSCI World, das ist gut. Die Frage, die ich mir immer stelle, ist doch letztendlich der Preis für was? Ich weiß, viele schlagen dann vor, hey, du investierst so und so viele Jahre, und das habe ich ja auch selber schon gemacht, in eine bestimmte Asset-Klasse, also in MSCI World 40 Jahre und damit ist deine Rente abgesichert. Und die entscheidende Frage, die ich mir stelle, ist es das Ganze wert? Und ich möchte dich da einmal mitnehmen in die Richtung, wie ich denke. Und zwar, du hast grundsätzlich drei Hebel und das ist ganz wichtig mal beim Investieren zu verstehen. Du hast das Thema Zeit, du hast das Thema Investmenthöhe und du hast das Thema Rendite. Und alles geht irgendwo mit einem Risiko einher. Und die entscheidende Frage ist doch, wir alle wissen nicht am Ende des Tages, wie alt wir werden. Natürlich kann Zeit deinen Finanzen einen Booster geben und wir reden hier über den Zinseszinseffekt, deswegen sinnvoll zu investieren und das Geld für sich arbeiten zu lassen, definitiv. Doch ich kann mir natürlich auch irgendwo dann Zeit sparen, indem ich zum Beispiel die Investmenthöhe hochschraube, also Richtung Sparquote zum Beispiel. Und damit kann ich mehr Geld investieren und am Ende komme ich dann schneller zu einem bestimmten Punkt hin. Oder ich erhöhe die Rendite. Das heißt, wenn ich jetzt, keine Ahnung, Tagesgeldkonto von 3%. Natürlich braucht es viel, viel mehr Investment oder Jahre, bis sie zu einer bestimmten Summe kommt, als zum Beispiel jetzt ein MSCI World, weil wir es jetzt ein paar Mal hatten, eben mit 7% durchschnittlich jährlich. Die kommen natürlich aufgrund der höheren Rendite schneller hin, aber immer bedenken, höhere Rendite geht immer einher mit höherem Risiko. So. Und jeder darf für sich selbst, ich sag mal, diese ideale Entscheidung treffen. Und ich selber habe gesagt, hey, ich will nicht diesen riesen Zeitfaktor drin haben. Das ist zum Beispiel auch ein Grundthema Richtung Selbstständigkeit. Ich weiß, in Deutschland wird das sehr, sehr negativ betrachtet, aber Selbstständigkeit bietet auch eine ganz, ganz, ganz große Chance, eben genau diesen finanziellen Hebel auch selbst zu haben. Oder Beispiel, eben dann versuchen, zu einem höheren Gehalt auch zu kommen. Und dazu gibt es auch Wege. Und immer daran denken, wenn ich das nicht mache, das heißt ein niedrigeres Gehalt habe, beziehungsweise eine niedrige Sparquote, das entscheidend ist nicht das Gehalt, sondern wie viel ich am Ende dann des Tages dann investiere. Das kostet dann dich auf die Jahre hinweg deutlich mehr Zeit. Und das darfst du selbst entscheiden. Ich weiß nicht, wie alt ich werde. Ich weiß nicht, wie alt der Flo wird. Ich weiß nicht, wie alt du wirst. Ich möchte es dir einfach nur mal mitgeben, dass du das gehört hast. Weil ich weiß, das wird häufig nicht so gesagt. Aber ich halte es für einen ganz wichtigen Effekt, sich damit auch mal zu beschäftigen.
So, und dann war das mal wieder eine wundervolle Folge, ein wundervoller Teil 3 unserer Rubrik Let's Cash. Und vielen Dank an dich, Björn, dass du über dieses Thema einfach noch weiter sprichst und auch für mich wieder einiges Neues dabei war. Und ich glaube, man kann jetzt am Ende einfach festhalten, dass man in jedem Bereich Thema Finanzen einfach sehr viel reflektieren darf, sehr viel sich auch damit auseinandersetzen darf und vor allem, dass man nicht blauäugig reingeht und ganz vielen anderen Menschen, die anscheinend so viel mehr wissen, vertraut, sondern immer hinterfragt und den richtigen Weg für sich persönlich selber wählt.
Genau, total. Und das ist ja auch der Grundsatz, den wir sagen, Flo, hast du recht, auch bitte hinterfragt auch uns, das ist super wichtig. Also das, so wollen wir auch hingehen, weil letztendlich ihr sollt die eigenen Entscheidungen treffen, die für euch gut sind.
Richtig. Und dann wünsche ich dir, lieber Zuhörer und liebe Zuhörerin, bis zur nächsten Folge eine wundervolle Zeit. Danke, dass du wieder eingeschaltet hast und bis dahin mach es gut und sei lieb zu anderen, schau in den Sternenhimmel und bis dann. Danke dir, Björn, und hau rein. Ciao.
Ciao.